Ich habe mich gefragt, liebe Festgemeinde, was Gottes Auftrag ist für diesen Gottesdienst. Und es ist mir klar geworden, dass ich einen Text nehmen soll, den ich von mir aus gar nicht gewählt hätte. Er steht in Epheser 4, Vers 17 bis 24. Ich lese ihn nach eigener Übersetzung. So sage ich also Folgendes und bezeuge es im Auftrag des Herrn. Wandelt nicht mehr so, wie auch die Heiden dahingehen oder wandeln, dahinleben in der Eitelkeit oder Nichtigkeit ihres Sinnes oder Denkens, verfinstert in ihrem Verstand, in ihrem Denken, in ihrem Erkenntnisvermögen, entfremdet dem Leben Gottes um der Unwissenheit willen, wegen der Verstocktheit ihres Herzens, die da sind erschlafft oder völlig abgestumpft und haben sich hingegeben der Ausschweifung oder einem ausschweifenden Leben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit in Verbindung mit Gewinnsucht, das heißt in Eigeninteresse. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich von ihm gehört habt, gemeint, ihr habt ja doch von ihm gehört und in ihm unterrichtet worden seid, so wie es in Wahrheit ist in Jesus, dann wisst ihr auch, dass ihr nach dem früheren Wandel, das heißt, was den früheren Wandel nötig machte, abgelegt habt den alten Menschen, der zugrunde geht infolge der trügerischen Lüste, wörtlich der Lüste des Truges, dass ihr aber erneuert werdet im Geist eures Verstandes, das heißt im tiefsten Innern eures Geisteslebens, und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott, das heißt nach Gottes Bild, geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit, das heißt die aus der Wahrheit stammen. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Sollen Christen anders sein? Viele Menschen heute wollen anders sein. Man spricht von einem alternativen Lebensstil, von einer alternativen Lebensweise. Man spricht von Aussteigen aus der Gesellschaft. Sie steigen aus dem normalen Tramp und wollen nicht mehr im normalen Tramp weitergehen. Sie wollen nicht sich einspannen lassen in einen festen Arbeitsprozess. Sie wollen nur noch eine befristete Beschäftigung. Sie wollen oft aufs Land, ins Grüne, zurück zur Natur. Sie wollen keine Ehebindung. Sie sind in einer sogenannten Strichehe, Schrägstrichehe. Sie wollen als Männer keine Militärdienstverpflichtung, um nicht eingespannt zu sein hier unter einer Autorität und so weiter. Kurz, sie wollen anders leben. Sie pochen auch auf das Recht, anders leben zu dürfen und anders sein zu dürfen als ihre Nachbarn, als die Mehrheit in der Gesellschaft. Sie wollen ihre persönlichen Ideen, ihre Auffassungen von Moral verwirklichen können. Sie lehnen sich auf gegen die sogenannte Repression, die Unterdrückung durch die große Masse, Sie bäumen sich gegen diese Masse auf, die auf ihnen laste. Sie wollen frei sein von sexuellen oder anderen Vorurteilen. Sie rebellieren gegen die bestehenden Gesetze, die sie in diesem Recht, anders sein zu können oder zu wollen, einschränkten. Und jetzt redet hier in dieser Situation unser Text vom Anderssein. Vom Anderssein als unsere Umgebung. Es ist aber ein großer Unterschied zwischen dem Anderssein, das heute als Recht gefordert wird, und dem Anderssein, das hier beschrieben wird. Hier geht es nämlich nicht um ein Recht des Andersseins mit dem Ziel, sich selber zu verwirklichen, wie wir gestern Abend gehört haben, sein eigener Gesetzgeber zu sein, sogenannt autonom, das heißt selbstgesetzgeberisch, zu leben, keinen Gesetzgeber über sich zu haben. Dies würde zur völligen Anarchie und zum Chaos führen. Wenn das Neue Testament uns auffordert, anders zu sein als unsere Umgebung, und es fordert uns an vielen Stellen dazu auf. Ich bin einmal diesen Stellen nachgegangen und es ist mir aufgegangen, wie viel hier vom Anderssein der Christen die Rede ist. Dann sind Voraussetzungen zu diesem Anderssein vorhanden. Und diese Voraussetzungen sind nicht Voraussetzungen, die von Menschen her, von unten her kommen, sondern von Gott her gegeben sind. Und darum führen sie nicht zur Anarchie, sondern zur ursprünglichen Schöpfungsordnung zurück. Wir wollen nun anhand unseres Textes die Voraussetzungen des Appells zum Anderssein näher ansehen. Und als zweites wollen wir uns fragen, worin dieses Anderssein besteht. Das ist kurz zusammengefasst der Inhalt der heutigen Predigt. Erstens die Voraussetzungen. In den Versen 22 bis 24, die wir gelesen haben, werden drei Voraussetzungen genannt, die bei den Lesern, an die diese Aufforderung ergeht, erfüllt sind. Sie sind mit den drei Stichworten charakterisiert: a. abgelegt haben, b. erneuert werden, c. angezogen haben. Manche Bibeln übersetzen diese Verse nicht richtig. Ich bin bei dieser Gelegenheit einigen Übersetzungen nachgegangen, um zu sehen, welche Bibeln hier richtig übersetzen. Und ich habe eigentlich nur zwei gefunden. Und zwar die Mühlheimer Übersetzung und die Albrecht Übersetzung. Bei der Menge Übersetzung ist die erste Zeit dann richtig, in der Vergangenheit, aber nachher ist dann auch übersetzt als Aufforderung. Also die meisten Bibeln, außer den erwähnten, übersetzen diese Verse 22 bis 24 als eine Aufforderung. Ihr sollt ablegen, ihr sollt erneuert werden, ihr sollt anziehen. Eine Aufforderung. Der Apostel Paulus redet aber vom Ablegen und vom Anziehen in der Vergangenheit, als einer Tatsache, die schon geschehen ist. Nur das Erneuert werden, das ist in der Gegenwart. Und das haben die genannten zwei Übersetzungen richtig wiedergegeben. Und das hat für die Auslegung Folgen. Das ist für das Verständnis wichtig. Diejenigen nämlich, die hier angesprochen werden, haben bereits abgelegt und haben bereits angezogen. Und in der Gegenwart trifft für sie zu, dass sie sich erneuern lassen. Was ist mit diesem Ablegen und Anziehen und mit dem Erneuertwerden gemeint? Die Angesprochenen haben den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Wie geschieht das? Was muss man da tun? Es ist ein Bild. Und dieses Bild kommt sehr häufig im Neuen Testament vor, in Römer 13, Kolosser 3, Hebräer 12, Johannes 1, 1. Petrus 2 und auch hier an unserer Stelle. Und dieses Bild will den Lebenswandel ausdrücken. Kann man aber das alte Leben so einfach ablegen wie ein Kleid und ein neues Leben beginnen, wie man ein neues Kleid anzieht? Als ich ein junger Pfarrer war, das ist jetzt schon viele Jahrzehnte zurück, da war ich einmal unterwegs mit meiner Frau an einem Sonntag, und wie wir das zu tun pflegten, haben wir dann zur Gottesdienstzeit irgendwo eine Kirche oder eine Predigt besucht. Und so kamen wir an jenem Sonntag ausgerechnet in eine Kirche, wo der Synodalratspräsident des Kantons Bern sie die Predigt hielt. Und dort ist uns ein Satz haften geblieben, den wir uns seither immer wieder in Erinnerung gerufen haben und den wir nie vergessen haben, nämlich der Satz: Wir können unseren Charakter nicht einfach so leicht ändern und wir können bis an unser Lebensende nicht aus unserer Haut heraus. Wir haben uns seither manchmal angeschaut, bei gewissen Beobachtungen, auch von Gläubigen und von uns selber, und haben gedacht, damals haben wir uns aufgehalten. Wir haben gesagt, dieser Synodalratspräsident, der hat etwas Unbiblisches gesagt. Das stimmt doch nicht. Es gibt doch eine Veränderung. Und seither haben wir nach vielen Erfahrungen mit Christen und mit uns selbst uns gesagt, es ist doch etwas Richtiges an diesem Satz, aber es ist nicht genug. Es ist nur eine Seite der Medaille. Und es muss unbedingt die zweite Seite der Medaille dazu. Wir kennen auch einen ähnlichen Satz von Martin Luther, von dem wir ja gestern gehört haben. Er hat nämlich gesagt, ich habe dem alten Menschen einen Mühlstein um den Hals gehängt, um ihn zu ertränken, aber der Kerl kann schwimmen. So schwierig ist das, den alten Menschen wegzutun, nicht? Aber jetzt, wenn wir diese beiden Aussagen vom Synodalratspräsidenten und von Martin Luther nur so für sich allein stehen lassen, dann ist es nicht genug und ist nicht das ganze biblische Zeugnis. Wir sind dann bei Römer 7 stecken geblieben und sind nicht zu Römer 8 vorgedrungen. Es würde ja dann heißen, der alte Mensch bleibt der alte Mensch. Und das wäre eine sehr traurige Aussage für Christen. Er kann nicht aus seiner alten Haut heraus, sein alter Charakter bleibt, sein alter Jähzorn bleibt, seine alten schlechten Eigenschaften bleiben halt und kommen immer wieder vor. Oder man versucht ihn zu ertränken, aber der hebt immer wieder den Kopf aus dem Wasser mit seinen alten Eigenschaften. Das wäre aber sehr traurig, wenn wir nur diese Seite der Medaille hätten. Und dazu gehören nun Texte, wie unser Text, den wir eben gelesen haben. Nämlich, dass hier in Vers 23 von einer Erneuerung steht. Und Erneuerung heißt doch nicht, der Alte bleibt der Alte und die Alte bleibt die Alte. Erneuerung heißt doch, dass da etwas anders wird. Und dann die anderen beiden Verse 22 und 24, da steht, den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Das heißt doch auch nicht, jetzt ist immer noch der Alte. Wenn natürlich mit dem Ablegen gemeint ist, nur ein äußerliches Ablegen, so wie man ein Kleid ablegt und dann bei Gelegenheit wieder aus dem Schrank hervornimmt, aus der Auswahl, und wieder anzieht, wenn nur das gemeint ist, dann ist es ein oberflächliches Abziehen und Anziehen. Aber mit dem Ablegen des alten Menschen ist hier etwas anderes gemeint als das Ablegen eines alten Kleides. Mit dem Ablegen ist hier ein völliges auf die Seite tun der alten Kleider und mit dem Anlegen ein vollständiges Ersetzen durch neue gemeint. Also nicht der Alte bleibt der Alte und die Alte bleibt die Alte, sondern völlig auf die Seite und nie mehr aus dem Schrank hervornehmen. Und ein ganz neues Anziehen, das heißt den neuen Menschen anziehen und eben nicht nur ein Kleid. Es ist also nicht gemeint, dass man die Kleider des alten Menschen einmal abzieht, auf die Seite tut und bei Gelegenheit wieder hervorholt, also sie immer wieder wechselt. So dass man einmal der alte Mensch ist und einmal wieder der neue Mensch. Oder wie einmal einer sagte, der sich als Christ ausgab, der im Jähzorn einen, der ihn zornig machte, zusammengeschlagen hat. Und als ihm dann einer sagte, wie ist das mit ihrem Christsein zu vereinen, sagt er, ich war in diesem Augenblick einfach einen Moment nicht Christ. Oder wie jener Araber, der zu mir furchtbar schimpfte gegen Israel. Ein arabischer Christ, ein Führer, den wir sonst sehr schätzten, der uns heilige Stätten zeigte. Und der dann so schimpfte. Und dann sagte ich ihm, ja, aber ist das jetzt zu vereinen damit, dass Sie Christ sind? Da sagt er, jetzt spreche ich nicht als Christ, sondern als Araber. Unser Text sagt uns ganz klar, dass man nicht gleichzeitig Christ und Heide sein kann. Oder vielleicht eine längere Zeit Christ und dann plötzlich einen Moment Heide und dann wieder Christ. Sondern unser Text sagt uns ganz klar, hier mit dem Ablegen, dass es um ein klares Brechen mit der Vergangenheit geht. Wir haben am Anfang Epheser 2, 1 bis 3 gehört. 11 bis 13 sagt es auch ganz klar. Und unser Text, das heißt also, den alten Menschen ablegen. Aber dabei soll man nach Vers 23 und 24 nicht stehen bleiben. Es folgen weitere Schritte. Der Christ hat auch den neuen Menschen angezogen in der Vergangenheit, der nach Gott, das heißt nach Gottes Bild geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit, das heißt, die aus der Wahrheit stammen. So steht es da. Also hier wird ja ganz knapp der neue Mensch beschrieben, geschaffen nach Gottes Bild in Gerechtigkeit und Heiligkeit, die aus der Wahrheit stammen. Also etwas ganz Wahres und Echtes. Und dann wird in Vers 23 gesagt, von einer fortwährenden Erneuerung, dass ihr aber erneuert werdet im Geist eures Verstandes, das heißt im tiefsten Innern eures Geisteslebens. Der Ort dieser fortwährenden Erneuerung wird hier genannt der menschliche Geist, der unsere Denkungsart bestimmt. Unser menschlicher Geist kann gebraucht werden, um geistliche Dinge zu denken oder um natürliche Dinge zu denken. Er kann in Nichtigkeit verbleiben, das Wort steht hier im Text, im Vers 17, oder er kann erhoben werden zu geistlichen Dingen. Er kann niedrig gebraucht werden, oder er kann auch geistlich gebraucht werden. Solche Erneuerung im Denken, vergleiche Römer 12, 2, wo das auch steht, oder im Geist des Denkens, Vers 23, muss fortwährend geschehen. Das drückt auch die Zeitform aus im Griechischen hier. Und ist möglich und nur möglich durch den innewohnenden Geist Gottes, der in uns wohnt, wenn wir den alten Menschen abgelegt und den neuen angezogen haben. Durch den Glauben. Und darum ist es wichtig, wie wir hier übersetzen und verstehen. Es muss zuerst durch den Glauben dieser Akt geschehen, dass wir den alten Menschen, mit dem alten Menschen brechen, den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen. Und dann, wenn wir das getan haben, kommt der Geist Gottes in uns und er erneuert uns in unserem tiefsten Innern. Und zwar immer wieder, das ist in der Gegenwartsform. Diese Erneuerung muss immer wieder geschehen und mit ihr sind wir bis zum Ende nicht fertig. Das ist auch das Richtige an der Aussage, die ich vorhin zitiert habe, dass wir diese erneuernde Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Aber ohne den Heiligen Geist ist das alles gar nicht möglich. Da bleiben wir stecken in Römer 7. Es muss die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben kommen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass da etwas anders wird. Und darum ist es so, dass eben es nötig ist, dass wir täglich die Bibel lesen. Da ist eine erneuernde Kraft drin. Jesus hat gebetet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und heiligen heißt erneuern, umgestalten. Und darum ist es nötig, dass wir auch in den Gottesdienst gehen und die Ermahnungen zu uns sprechen lassen und dass wir uns auch sonst ermahnen lassen. Wir haben Leute in der Gemeinde, wo ich früher tätig war, oft gesagt, wenn sie nicht in den Gottesdienst gingen, die anderen da, die in den Gottesdienst gehen, die sind nicht besser als die anderen. Und ich habe ihnen dann geantwortet, die, die in den Gottesdienst gehen, zeigen, dass sie es nötig haben. Und die anderen meinen, sie können sein ohne und haben es nicht nötig. Nötig diese Erneuerung durch das Wort Gottes und diese erneuernde Kraft durch den Heiligen Geist. Alle Ermahnung in der Bibel, auch in unserem Abschnitt, und alle Aufforderungen und Appelle in der Predigt haben nur einen Sinn, wenn bei uns die drei erwähnten Voraussetzungen erfüllt sind. Dass wir abgelegt haben den alten Menschen, dass wir angezogen haben den neuen Menschen und dass wir uns erneuern lassen, fortwährend. Darum möchte ich, bevor ich weiterfahre, einige Fragen an Sie persönlich richten. Es sind drei Fragen. Haben Sie diesen radikalen Bruch mit der Vergangenheit bereits vollzogen? Die zweite Frage, haben Sie im Glauben den neuen Menschen angezogen? Und die dritte Frage, lassen Sie sich fortwährend durch den Geist in Ihrer Denk- und Lebensrichtung erneuern, das heißt verändern. In derselben Haut, aber doch neu. Für den späten Dienst von euch Absolventen sind diese drei Voraussetzungen außerordentlich wichtig. Diese drei Voraussetzungen sind entscheidend. Theologiestudium unter diesen drei Voraussetzungen ist wichtig, ohne diese aber nichtig. Dozententätigkeit unter diesen drei Voraussetzungen ist wichtig, ohne diese nichtig. Mitarbeitertätigkeit unter diesen drei Voraussetzungen ist wichtig, ohne diese nichtig. Leben unter diesen drei Voraussetzungen ist wichtig, ohne diese nichtig. Das sagt der erste Vers unseres Abschnittes deutlich. Wandelt nicht mehr so wie die Heiden in der Eitelkeit, oder man kann übersetzen, Nichtigkeit ihres Sinnes. Wir haben am Anfang gesagt, dass der Appell zum Anderssein drei Voraussetzungen hat. Und wir haben diese ausgeführt. Alle Ermahnungen zum Anderssein in der Bibel oder in der Predigt oder sonst wie im menschlichen Leben haben keinen Sinn ohne Erfüllung genannter Voraussetzungen. Es wäre dasselbe, wenn wir einen Maulwurf ermahnen würden, ein Adler zu werden, wenn er sich nur bemühe zu fliegen. Es müssen die Voraussetzungen erfüllt sein, und sonst hat es gar keinen Sinn, auch in der Pädagogik nicht, zu ermahnen. Von daher ist es verständlich, wenn ein Kirchgänger oder Bibelleser ohne diese Voraussetzungen mit Ermahnungen nichts anfangen kann, wenn er nicht weiß, aus welcher Kraft er sie erfüllen soll. Wenn man ihn zum Beispiel anspricht, wie ich das vor einiger Zeit in einer Kirche hier in Basel gehört habe, seid das Licht der Welt. Wie soll man das Licht der Welt sein ohne die Voraussetzungen? Das kann man doch nicht. Mit anderen Worten, alle Ermahnungen der Bibel haben die bewusste, jetzt sage ich es mit anderen Worten, als altes Leben ablegen, neues Leben anfangen, sie haben die bewusste Lebenshingabe, die Heilserfahrung, die Lebenserneuerung oder wie die Bibel dies auch nennt, die Wiedergeburt durch den Geist Gottes, nach Johannes 3 und anderen Stellen, des einzelnen Menschen zu ihrer Voraussetzung. Und darum hätte es jetzt gar keinen Sinn, hier von diesen Ermahnungen zu reden und sie weiterzugeben, ohne dass man zuerst von der Grundlage redet. Und das gilt für alle Ermahnungen der Bibel. Die Anweisungen, die wir hier und anderswo in der Heiligen Schrift lesen, sind nämlich nicht ethische Vorschriften. Sonst, wenn man nur so die Menschen auffordert in den Predigten, dann sind das Moralinpredigten, Moralinspritzen, die nichts nützen. Da geht man zur Tagesordnung über und die Tatsachen sprechen ja davon, wie wir sie heute haben. Man kann nämlich nicht nur solche Moralinpredigten halten, um den Menschen zu bessern, zu heben, denn diese Ermahnungen gelten nur für Menschen, die ihr altes Leben in den Tod gegeben und die im Glauben an Jesus Christus ein neues Leben angefangen haben. Die mit Paulus sprechen, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich möchte, dass sie so in ihren Dienst gehen. Mit diesem Wort und mit diesem Inhalt. Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Hier ist der Unterschied zwischen dem Anziehen eines neuen Menschen und eines neuen Kleides. Ein neues Kleid zieht man nur äußerlich an und zieht es auch wieder ab. Den neuen Menschen muss man innerlich anziehen. Eine Erneuerung des Menschen von außen her, durch Äußeres verbessern, polieren, flicken, bringt keine Änderung, kein neues Leben hervor. Der Mensch kann nicht erneuert werden durch allmähliche Besserung, sondern nur durch völlige Umkehr aller Gedanken und Sinne seines Herzens. Was heißt durch eine völlige innere Revolution, durch eine ganze Umwälzung, und das muss man klar sagen. Und ich möchte, dass Sie das auch klar weitergeben. Und dann wird uns als zweites noch gesagt, worin dann das Anderssein der Christen bestehen soll. Wir haben am Anfang angeknüpft bei der Situation unserer Tage, beim alternativen Lebensstil und von den Aussteigern gesprochen, die anders sein wollen, anders leben wollen als die anderen, die autonom ihre eigenen Gesetzgeber sein wollen. Aber dieses Anderssein kommt vom Menschen her. Und wir haben gestern Abend gehört, was daraus wird, bei all dem, was vom Menschen herkommt. Und es muss etwas von oben herkommen. Das Anderssein des Christen ist dann aber mit diesem Anderssein nicht zu vergleichen. Es kommt von Gott. Es kann nur kommen durch den Heiligen Geist. Und Jesus hat Nikodemus gesagt, der Geist kommt von oben und weht, wo er will. Es ist nicht autonom. Es ist nicht unverbindlich, es ist nicht frei, wie es jedem gefällt. Es steht im größten Gegensatz, dieses Anderssein, zum Leben, Lebensinhalt und Lebensziel der Nichtchristen. Dieser Gegensatz wird hier sehr klar herausgestellt. Hier wird in unserem Text gesagt, dass Christen sich grundsätzlich von den Nichtchristen unterscheiden. Ich lese noch einmal drei Verse vom Anfang. So sage ich also Folgendes und bezeuge es im Auftrag des Herrn: Wandelt nicht mehr so, wie auch die Heiden dahingehen, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, verfinstert in ihrem Verstand oder Denken, entfremdet dem Leben Gottes, um der Unwissenheit willen, wegen der Verstocktheit ihres Herzens, die da sind völlig abgestumpft und haben sich hingegeben der Ausschweifung, einem ausschweifenden Leben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit, in Verbindung mit Eigeninteresse. Der Text meint nicht, dass alles, was hier über die Heiden gesagt wird, für alle Nichtchristen zutrifft. Es gibt wirklich edle Heiden, von denen manche Christen lernen könnten, in Anführungszeichen edle Heiden. Aber doch ist es nicht unfair, vom Text her zu sagen, dass dies doch die allgemeine Lebensrichtung ist, in die jeder Mensch geht, der keine Verbindung mit Gott hat. Kein Leben Gottes, wie es hier heißt. Das heißt, ein Leben, das von Gott kommt. Ein anderes Leben als dieses irdische Leben. Da geht das Leben in dieser verkehrten Richtung. Sünde ist ja nicht nur einzelne sündige Tat. Sünde ist auch verkehrte Lebensrichtung. Es ist ein Leben geistlicher, moralischer Dekadenz, ziellos, hoffnungslos, leichtsinnig, wie es hier beschrieben wird. Mit einem Wort charakterisiert: Nichtigkeit. 1. Petrus 1,8 sagt: Nichtiger Wandel. Ohne die Erkenntnis Gottes ist letztlich alles Nichtigkeit. Es mag viel Kenntnis geben, aber es fehlt das Licht der göttlichen Weisheit in unserem Verstand. Das Verstehen ist verfinstert. Und das haben wir gestern Abend auch deutlich gehört, wo gesagt worden ist, dass eben auch der Verstand, unser Denken, unter dem Sündenfall ist. Das Denken des natürlichen Menschen ist getrübt. Vielleicht bemitleiden wir Geisteskranke, deren Denken verrückt, das heißt verschoben ist, und meinen, die Gesunden hätten ein völlig unbeschädigtes Denken. Welch ein großer Irrtum! Unser Denken ist von Natur und von Geburt verfinstert. Die Folge ist ein sündiger Wandel, wie er hier beschrieben wird. Wir sagten, ein Christ ist grundsätzlich anders als ein Nichtchrist. Jetzt möchte ich das aber noch positiv ausdrücken. Worin besteht positiv ausgedrückt das Anderssein des Christen? Wie viel wäre jetzt hier aufzuführen? Ich möchte mich nur, weil die Zeit vorbeigeht, auf ein paar Stichworte beschränken. Christen kennen und haben das wahre Leben. Hier wird vor den Heiden gesagt, entfremdet dem Leben Gottes. Das heißt, entfremdet dem Leben, das aus Gott kommt. Christen aber haben dieses Leben und kennen dieses wahre Leben. Und aus der in und aus der Gemeinschaft mit Gott. Darum haben sie ein ewiges Lebensziel. Sie leben nicht auf den Tod hin. Und was ist ein Leben, wo der Tod das Letzte ist? Das Leben einer Eintagsfliege. Wie schnell geht das Leben vorbei? Und je älter wir werden, umso schneller gehen die Jahre vorbei. Das können sicher die Älteren unter uns sagen. Aber was ist das Leben mit dem Tod als Ziel? Christen haben einen Lebensinhalt, der über den Tod hinausgeht, der nicht Nichtigkeit ist, sondern Erfüllung bedeutet. Lebenserfüllung. Sie dürfen in der Hochschule des höchsten Lehrers sein. Vers 21 redet davon. Wenn ihr wirklich von ihm gehört habt und in ihm unterrichtet worden seid, so wie es in Wahrheit ist in Jesus, so wie es Wahrheit ist in Jesus. Also, Wahrheit in Jesus, das ist die Grundlage dieser Hochschule. Anstelle eines Lebens in Eigeninteresse, um jeden Preis, von dem Vers 19 spricht, kennen Sie ein solches des neuen Menschen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es steht hier das Wort für Heiligkeit, das meint frei von Verunreinigung und Befleckung. Der Wahrheit steht noch da. Und das ist nicht unbedeutend. Das Charakteristikum und die Grundlage ihrer Glaubensethik ist die Wahrheit. Und jetzt muss ich aber noch etwas anderes sagen. Das zum Lebensziel und Inhalt der Christen positiv. Aber Christen sind nicht vollkommen. Wären sie vollkommen, würde hier nicht stehen von der fortwährenden Erneuerung. Das zeigt ja gerade, dass Christen diese fortwährende Erneuerung nötig haben. Und das steht in der Gegenwart hier im Text. Sie brauchen die Ermahnungen der Bibel und der Brüder. Wären sie schon vollkommen, brauchten sie gar keine Ermahnung mehr. Und das zeigt, alle Ermahnungen der Bibel zeigen uns, dass Christen eben nicht vollkommen sind. Und wenn mir Kirchenleute in meiner Predigt sagten von den Stündlern, was die und die alles für Fehler haben und machen, dann sagte ich, dass sie auf Christus schauen müssten, auf das Vorbild Christus, dass kein Christ vollkommen ist. Sonst braucht er ja keinen Erlöser. Und er brauchte keine Erneuerung. Sie brauchen Reinigung zum Fruchtbringen. Nach Johannes 15, wo steht von der Reinigung. Ich sage das nicht deshalb, um Christen gleichgültig zu machen für diese Erneuerung. Um das Gewissen zu beschwichtigen. Nein, wir sollen uns ja ausstrecken nach der Erneuerung. Es heißt in der Bibel, strebet nach der Heiligung. Und das ist eben da, das soll das Streben sein. Unsere Schlussverse, Verse 22 bis 24, reden indirekt von den beiden Polen, in deren Spannung der Christ bis an sein Lebensende ist. Wiedergeburt
und Erneuerung.
Rechtfertigung und Heiligung.
Und hier möchte ich an den gestrigen Abend anschließend sagen, wir danken den Reformatoren, dass sie uns die Rechtfertigung durch den Glauben gebracht haben. Wir danken aber auch dem Pietismus, dass er uns von der Heiligung gesprochen und sie besonders betont hat. Denn die Bibel spricht von den beiden Polen und von diesen beiden Seiten der Medaille. Wiedergeburt, Erneuerung, Rechtfertigung und Heiligung, die sich zueinander verhalten wie Geburt zum Wachstum. Das eine ist das Einmalige und darum ist es richtig, dass hier in der Vergangenheit gesprochen wird. Ihr habt abgetan im Glauben, ihr habt angezogen im Glauben. Das ist das Einmalige, das Abgeschlossene, die Voraussetzung. Das andere ist das Mehrmalige, das Wiederholende und darum richtig in der Gegenwart. Das eine ist ein Akt göttlicher Barmherzigkeit. Das andere ist das Wirksamwerden göttlicher Erziehung. Der Christ ist in einer Spannung zwischen Stellung im Glauben, die abgeschlossen ist, und dem Zustand in der Gegenwart, der bis zum Ende dauert. So sind die Imperative und die scheinbaren Widersprüche im Neuen Testament zu verstehen, von denen Erich Sauer in seinem Buch, dem ausgezeichneten Buch Der Triumph des Gekreuzigten, gesprochen hat. Er hat nämlich hier von diesen beiden Polen gesprochen und sie ausgeführt. Er sagt unter der Überschrift Spannungen, Zukunft und Gegenwart, Stellung und Zustand, Gottes Werk und unser Werk, Himmel und Erde, Ewigkeit und Zeit, Geist und Leib, diese alle sind dauernd in ihm in lebendigem, noch nicht ausgeglichenem Gegensatz. Da sagt er zum Beispiel zur Zukunft und Gegenwart, wir haben die Erlösung und wir erwarten die Erlösung. Wir haben ewiges Leben und wir ergreifen ewiges Leben. Wir sind Söhne Gottes und wir erwarten die Sohnschaft. Wir sind schon im Reich und wir gehen erst ein ins Reich. Gott hat uns verherrlicht und er wird uns verherrlichen. Oder zwischen Stellung und Zustand. Wir sind gestorben und dann sind wieder die Imperative tötet. Und das ist eben die Stellung im Glauben ist Vergangenheit. Wir haben diese Stellung eingenommen. Aber die Aufforderungen und Ermahnungen zeigen, wir brauchen die Erneuerung. Wir sind neue Menschen, es gibt immer Stellen dazu, und wir werden erneuert. Wir sind das Licht und wir sollen leuchten als das Licht. Wir sind Heilige Gottes und wir werden geheiligt. Wir sind vollkommen und wir jagen nach der Vollkommenheit. Und wenn wir einmal das verstanden haben, dann haben wir etwas ganz Zentrales in der Bibel und im Neuen Testament verstanden. Und dann haben wir auch die oft besprochenen Kapitel 7 und 8 und andere vom Römerbrief verstanden. Gott gebe uns Gnade, in diesem Sinn anders sein zu wollen. In einer Zeit, die sich in allem angleicht an die Umwelt. Und ich möchte, liebe Festgemeinde, dass Sie doch das aus der Predigt mitnehmen. Persönlich sich zu überlegen, wo gleiche ich mich an, wo bin ich anders oder wo soll ich anders werden? Wo soll ich mich erneuern lassen? Und ich möchte euch Absolventen das mitgeben, praktisch euch zu prüfen, was dies anders sein für euch im Einzelnen bedeutet. Wir wollen uns alle fragen und wir wollen diese Worte zu uns allen reden lassen. Es wird uns klar gesagt im Neuen Testament, Christen sind anders. Und wir wollen, was an uns ist, offen sein dafür, dass Gottes Geist so an uns wirken kann, dass wir wirklich anders sind. Amen.